I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public. As far as BuzzFeed, which is a failing... Terrible. Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Quiet. Quiet. Go ahead. She's asking a question. Don't be rude. Don't be rude. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news.
Fake News. Ein Begriff, der seit den Präsidentschaftswahlen im November 2016 nicht nur im Minutentakt aus Donald Trumps Mund ploppt, sondern weltweit zu Unruhen, Ängsten und Problemen führt. Was ist Wahrheit? Was ist Fake? Wer glaubt was und wer versucht uns wie zu manipulieren? Außerdem, könnte der Ausgang der Bundestagswahl 2017 hier in Deutschland von Fake News beeinflusst werden? Ich heiße Jonathan Gruber und ihr hört einen Podcast über das Phänomen Fake News. Um überhaupt einmal über Fake News reden zu können, müssen wir verstehen, was Fake News eigentlich sind. Und hier stehen wir schon vor einem ziemlich schwierigen, schier unlösbaren Problem. Der Begriff Fake News ist so glitschig, so vielfältig verwendbar, dass es noch keine richtige allgemeingültige Definition gibt. In seinem kürzlich publizierten Digital News Report versucht es das Reuters Institute trotzdem und schreibt: Definitionen von Fake News vermischen in der Regel drei Kategorien. Zum einen Nachrichten, die erfunden wurden, um Geld zu verdienen oder um andere in Misskredit zu bringen. Zweitens Nachrichten, die zwar irgendwie einen wahren Kern besitzen, aber einzig und allein der Tatsache dienen, eine bestimmte Agenda zu verbreiten. Und schließlich die dritte Kategorie, Nachrichten, die Leute nicht hören wollen oder die ihren eigenen Ansichten widersprechen. Alle drei Versuche, Fake News in einer Definition zu vereinen, verbindet, dass hinter jeder eine bestimmte Absicht, eine bestimmte Intention steckt. Ich möchte entweder Geld verdienen durch Klicks auf irgendwelche Fake News, ich möchte meine Agenda, meine politische Agenda durchsetzen oder ich will einfach keinen Widerspruch zu meiner Meinung hören.
Falschnachrichten kennen wir eigentlich, solange es den Journalismus gibt. Das sind erstmal Meldungen, die fehlerhaft sind. Bei Fake News kommt aus meiner Sicht dazu, dass sie ein gewisses gesteuertes Interesse haben müssen. Das heißt, sie müssen in einer Absicht verbreitet werden, dass man es besser wüsste, aber die Wahrheit verschweigt.
Das ist Georg Altrogge. Er ist Chefredakteur von media.de. Er betont also noch einmal, dass im Unterschied zu klassischen Falschnachrichten hinter Fake News eine bestimmte Intention, eine Absicht steht. Doch gab es sowas nicht auch schon früher? Stefan Niggemeier ist Medienjournalist und diskutierte mit dem Chefredakteur des Recherchezentrums Korrektiv auf der Netzwerk-Recherche-Jahreskonferenz Anfang Juni diesen Jahres über Fake News. Niggemeier sieht in Fake News zwar durchaus eine neue Qualität in der Verbreitung von falschen Informationen, aber hält die andauernden und ziemlich aufgeheizten Diskussionen über Fake News auch für leicht hysterisch und übertrieben. Eine Sichtweise, mit der Markus Grill aber überhaupt nicht einverstanden ist. Hier ist ein Ausschnitt Ihrer Diskussion.
Aber darf ich einmal einen Satz auch noch? Ich glaube, auch da, ja, es hat vieles eine neue Qualität, aber das Phänomen an sich ist nicht neu. Und die Mühsal, dass man merkt, es ist viel leichter, eine Ente zu verbreiten, als die hinterher wieder einzufangen, das ist ja alles nicht neu. Und wenn ich mich daran erinnere, wie effektiv die Bild-Zeitung zum Beispiel war, zu erzählen, dass die Grünen uns das Fleisch verbieten wollen in den Kantinen. Was im Kern in dieser Form nicht stimmt, was natürlich viral gegangen ist, weil was die Bild-Zeitung groß bringt als Teil einer Kampagne, geht auch viral. Das hat auch ohne Facebook funktioniert. Und da dann zu stehen als jemand, der sagt, aber Moment mal, ganz so ist es gar nicht. Und sich da machtlos zu fühlen und zu sehen, okay, ich kann hier so einen kleinen Stein irgendwie ins Wasser werfen, das ist, glaube ich, alles nicht neu. Also da habe ich dann auch manchmal das Gefühl, dass es so einen Aktionismus und so eine Hysterie gibt, weil nicht alles davon eine neue Qualität hat.
Also da würde ich jetzt aber gerne widersprechen. Also,
gut, noch also, ein find, Satz, also, dann haben wir noch
sorry, einen aber das hört sich, diese Ansichten irgendwie, es ist alles nicht neu, es gab es alles immer schon.
Ja, so habe ich es nicht gesagt.
Also diese Phänomene sind unmittelbar verbunden mit den Social-Media-Plattformen. Ja? Ohne die Social-Media-Plattformen gäbe es dieses Problem so, wie es heute gibt. Es ist ein Unterschied, ob etwas nur in der Bild-Zeitung steht, ja? Und die Bild-Zeitung-Leser das dann konsumieren.
Aber es steht, 90%, ja nicht, es steht ja nie nur in der Bild-Zeitung. Es steht ja eine Stunde später, steht es ja auf allen Online-Medienseiten.
Eine treffende Definition für Fake News aufzustellen, scheint momentan also noch so ziemlich unmöglich. Vor allem, wenn man noch bedenken muss, welche Rolle soziale Netzwerke, wie Markus Grill das angesprochen hat, in diesem ganzen komplexen Wirrwarr spielen. Wir können aber festhalten, dass Fake News im Unterschied zu klassischen Falschnachrichten eine bestimmte Absicht oder Intention unterstellt wird. Darauf können sich alle einigen. Aber wie kann es eigentlich sein, dass wir Fake News so einfach auf den Leim gehen? Warum können wir Wahrheiten nicht von Unwahrheiten trennen, wenn uns unzweifelhafte Fakten präsentiert werden? Mit anderen Worten, warum glauben wir den Bullshit? Ich bin Jonathan Gruber und ihr hört einen Podcast zum Thema Fake News. Im folgenden Abschnitt erkläre ich euch, warum Menschen Fake News Glauben schenken. Warum funktionieren Fake News? Mit dieser Frage hat sich die US-amerikanische Pulitzer-Preisträgerin Elizabeth Colbert in einem wunderbaren Text für den New Yorker beschäftigt. Sie erzählt darin von einem Experiment an der University of Stanford aus dem Jahre 1975. Damals nahm eine Gruppe von Studenten an einem Experiment zum Thema Selbstmord teil. Ihnen wurden jeweils zwei Briefe vorgelegt. Der eine, so die Information für die Teilnehmer, war einfach irgendein beliebiger Text. Der andere aber war von einem späteren Selbstmörder verfasst worden. Die Studenten sollten nun herausfinden, welcher der beiden Briefe von dem Selbstmörder kam. Einige Studenten entpuppten sich als wahre Genies bei der Aufgabe. Aus 25 vorgelegten Briefpärchen erkannten sie den Brief des Selbstmörders 24 Mal. Andere Studenten waren dagegen völlig hoffnungslos. Sie identifizierten den richtigen Brief nur in 10 von 25 Fällen. Was die Studenten dabei nicht wussten, die ihnen präsentierten Ergebnisse, wie sie abgeschnitten hatten, waren völlig frei erfunden. Die Studenten, denen gesagt wurde, dass sie fast alle Briefe richtig erkannt hatten, waren in Wirklichkeit durchschnittlich genauso gut wie die Studenten, denen gesagt wurde, sie hätten nur 10 richtig erkannt. Genau das wurde den Teilnehmern dann auch in einem zweiten Schritt mitgeteilt. Sie wussten nun also von dem Bluff bezüglich ihrer Leistung. Zusätzlich wurde ihnen gesagt, dass der Zweck des Experiments darin gelegen hätte, ihre Reaktion auf die vorgegaukelten Ergebnisse zu messen. Aber auch das war wieder nur ein Bluff. Denn der eigentliche Fokus der Studie lag auf einer letzten, finalen Frage. Die Teilnehmer aus den beiden unterschiedlichen Gruppen sollten nun einschätzen, wie gut sie tatsächlich bei der Unterscheidung der beiden Briefe abgeschlossen hatten. Überraschenderweise schätzten die Studenten aus der Gruppe, der vorher gesagt wurde, sie hätten besonders gut abgeschnitten, nun auch weiterhin, dass sie besser waren als die durchschnittliche Person. Und das, obwohl ihnen vorher gesagt worden war, dass es überhaupt gar keinen konkreten Anlass dafür gab, sich als überdurchschnittlich gut einzuschätzen, da alle Informationen bloß fake waren. Erstaunlicherweise passierte bei der Gruppe, der im ersten Schritt gesagt wurde, sie hätte schlecht abgeschnitten, genau das Gleiche. Diese Teilnehmer vermuteten nun, ihre Leistung wäre eher unterdurchschnittlich gewesen. Die Studie zeigte ziemlich deutlich, dass Menschen schwer von ihrer einmal geformten Meinung abzubringen sind. Sobald die Teilnehmer glaubten, sie wären besonders gut oder besonders schlecht in der Einschätzung von irgendwelchen Briefen, die von Selbstmördern verfasst wurden, waren sie von dieser Meinung kaum noch abzubringen, obwohl ihnen gesagt wurde, dass die Basis, auf der sie ihre Meinung begründeten, überhaupt nicht vorhanden war. Es gab keinerlei faktenbasierte Grundlage für ihre persönliche Einschätzung. Was hat uns dieses über 40 Jahre alte Experiment das übrigens in der Zwischenzeit vielfach bestätigt wurde, also gezeigt. Wir wechseln ungern unsere Meinung, auch im Zusammenhang mit Fakten. Wir wollen uns nicht eingestehen, dass die Informationen, die wir für richtig halten, tatsächlich falsch sind, auch wenn wir wissen, dass sie falsch sind. So wie die Studenten, die glaubten, einen besonderen Blick für Abschiedsbriefe von Selbstmördern zu haben, dies auch weiterhin taten, obwohl ihnen deutlich gemacht wurde, dass für diese Annahme überhaupt kein Anlass bestand. Wir nehmen also mit Vorliebe Informationen auf, die unsere bestehende Meinung unterstützen, und ignorieren schnell mal widersprüchliche Fakten. Damit erklärt sich zum Teil auch der Erfolg von Fake News. Menschen wollen Fake News glauben, wenn sie ihre bestehende Meinung unterstützen. Selbst dann, wenn sie wissen, dass es sich um Fakes handelt. Wir haben in den letzten Minuten versucht, den Begriff Fake News zu definieren und haben uns angeschaut, warum Menschen anfällig für Fake News sind. In einem letzten Schritt steht nun ein ganz aktuelles Problem im Vordergrund. Die Gefahr, dass Fake News die Bundestagswahl 2017 in Deutschland beeinflussen.
Mein Name ist Klaus Hesseling, ich bin freier Journalist, unter anderem Datenjournalist beim NDR und Medientrainer, Journalistiktrainer seit 15 Jahren jetzt ungefähr.
Klaus Hesseling bietet unter anderem Workshops für Journalisten an, die lernen wollen, wie man Fake News, vor allem Fake Bilder und Fake Videos, enttarnt. Zum möglichen Einfluss von Fake News auf die Bundestagswahl 2017 sagte er mir:
Die Frage ist, in welcher Spannweite, also was heißt beeinflussen? Wahrscheinlich werden wir keine ganz andere Regierung dazu bekommen oder Parteien, die vorher überhaupt nicht auf der Bildfläche waren, dass die jetzt irgendwie die absolute Mehrheit kriegen. Aber natürlich kann Fake News dazu führen, dass einzelne Wahlentscheidungen sich ändern.
Eine Gefahr, durch Fake News individuelle Wahlentscheidungen zu beeinflussen, besteht also. Trotzdem glaubt Klaus Hesseling, dass wir im Vergleich zu den USA in Deutschland deutlich besser gegen Fake News geschützt sind.
In diesem Fall hat Deutschland, glaube ich, einen Vorteil, nämlich dass die Verbreitung der Netzwerke noch nicht so weit ist. Twitter spielt bei sehr wenigen Leuten eine Rolle, Facebook schon eher, aber Deutschland ist jetzt nicht so durchsetzt von sozusagen so einer Social Media, so einem Social Media Alltag. Plus wir haben parallel dazu ein noch sehr, sehr gut funktionierendes Mediensystem. Wir haben sehr, sehr gute Zeitungen, Zeitschriften, öffentlich-rechtliches Rundfunksystem. Selbst Nachrichten auf den Privatsendern sind nicht schlecht. Das ist vielleicht ein anderer Grundsatz als, was weiß ich, vielleicht auf dem Plattenland in den USA.
Angenommen, es besteht nun tatsächlich die Gefahr, dass die Bundestagswahl 2017 von Fake News beeinflusst wird. Was tut man jetzt am besten dagegen? Wie viele andere Medien auch, haben die Anstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks extra für die Bundestagswahl besondere Fact-Checking-Angebote gestartet, die der Verbreitung von Fake News gezielt entgegenwirken sollen. Beispielsweise das Projekt Faktenfinder der ARD Tagesschau.
Das Projekt Faktenfinder gibt es jetzt genau seit dem 3. April 2017. Da sind wir online gegangen mit der Seite.
Das ist Patrick Gensing. Er leitet das Projekt Faktenfinder, das täglich mit 4 festangestellten Redakteuren auf die Suche nach Fake News im Netz geht.
Fangeschichten, sondern wir konzentrieren uns vor allem auf politische Inhalte. Das ist für uns das Entscheidende. Der Faktenfinder ist ein Projekt, das befristet ist. Die ARD hat dieses Projekt extra so ausgerichtet in Richtung Bundestagswahl, Bundestagswahlkampf. Nach den Erfahrungen in den USA, auch in Frankreich, auch in Polen, in Osteuropa gab es verschiedene Beispiele, haben wir uns gesagt, es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind. Es ist nicht so, dass wir da rangehen und sagen, das wird auf jeden Fall so sein, es werden Unmengen von Fake News geben. Die Bundestagswahl wird von dem gewonnen, der die besten Falschmeldungen lanciert. So alarmistisch wollen wir da nicht rangehen, sondern wir wollen, nachdem da monatelang jetzt drüber diskutiert wurde und es kein Journalistentreffen gab, wo nicht über Fake News diskutiert wurde, war es uns wichtig, jetzt tatsächlich mal anzufangen und zu schauen, was gibt es eigentlich. Von Quantität und Qualität das Problem einfach sich praktisch anzunähern.
Thank you. Fake News bleiben also erstmal ein Mysterium. Noch hat keiner genau herausgefunden, wie man sie genau definieren kann, geschweige denn weiß man, inwieweit sie tatsächlich politische Wahlen beeinflussen könnten. Dem einen oder anderen wird das Thema Fake News auch viel zu sehr gehypt. Trotzdem haben sich in Deutschland eine Reihe von Journalisten dazu entschlossen, aktiv gegen das Phänomen Fake News vorzugehen. Ganz nach dem Motto, lieber aktiv, präventiv als passiv und am Ende überrascht. Herzlichen Dank fürs Zuhören.